Deutschlandfunk. Deutschland heute.
Mit Peter Sawicki. Schönen guten Tag. Masern ist aus Sicht vieler Experten eine Krankheit, die oft unterschätzt wird. Derzeit steigt in Deutschland die Zahl der Maserninfektionen. Mehrere Schulen in Niedersachsen haben neulich sogar Schüler vom Unterricht ausgeschlossen, wegen fehlender Impfungen. Jetzt wird über die Einführung einer Impfpflicht für Masern diskutiert. Das ist gleich eines unserer Themen. Wir schauen außerdem nach Tübingen. Dort steht derzeit eine Abstimmungs-App auf dem Prüfstand. Und in Lübeck wird an den Anschlag auf die dortige Synagoge gedacht, den es vor genau 25 Jahren gab. Masern ist eine Infektionskrankheit, die vor allem Kinder betrifft. Sie ruft rote Flecken auf der Haut hervor. Das dürfte das gängigste und bekannteste Symptom sein. Es kann aber auch zu lebensbedrohlichen Hirnentzündungen kommen. Und vor allem ist die Krankheit besonders ansteckend. SPD und Union diskutieren in Berlin jetzt darüber, ob Masernimpfungen für Kinder verpflichtend sein sollten. Bisher sind sie es nicht. Anlass sind unter anderem mehrere Fälle in Hildesheim in Niedersachsen. Die Grünen lehnen eine gesetzliche Impfpflicht ab. Und mit der Sprecherin der Grünen in Niedersachsen für Gesundheitspolitik können wir jetzt über dieses Thema reden. Am Telefon ist Meta Janssen-Kutsch von den Grünen. Ich grüße Sie. Schönen guten Tag.
Schönen guten Tag.
Ist Ihre Partei ein Gesundheitsrisiko?
Unsere Partei ist kein Gesundheitsrisiko. Wir gehen das Thema nur sehr differenziert an und nicht Aktionismus pur, wie ich das gerade von der GroKo in Berlin erlebe.
Aber es ist ja nicht nur die GroKo, die sich jetzt für eine Impfpflicht ausspricht. Die FDP, sogar die Partei der Freiheit, die spricht sich auch dafür aus. Warum die Grünen nicht?
Also grundsätzlich ist es so, dass die Impfpflicht einen Eingriff in das Grundrecht auf körperliche Unversehrtheit darstellt. Und wir haben eine derzeitige Impfquote, die nur knapp unter dem angestrebten und damit effektiven Schutz der Bevölkerung liegt. Und daher ist diese Forderung zurzeit absolut unverhältnismäßig. Wir brauchen etwas anderes. Wir brauchen keine Sanktionen und keinen Zwang, sondern eine Stärkung des öffentlichen Gesundheitsdienstes. Es ist doch absurd, Eltern dann mit ordnungspolitischen Maßnahmen in die Arztpraxen zwingen zu wollen, anstatt jetzt auf weitere mehr Prävention und Information zu setzen und das auch auszubauen.
Darüber können wir gleich nochmal sprechen, über solche möglichen Maßnahmen. Aber geht es hierbei nicht auch, das sagen ja dann noch die Befürworter einer Impfpflicht, um die öffentliche Gesundheit, um das Gemeinwohl? Wiegt das nicht höher als die individuelle Freiheit auf Impfung oder nicht?
Also wenn wir uns angucken mit anderen Erkrankungen und wie dort die Folgen sind und in welcher Größenordnung, muss man immer die Kirche da im Dorf lassen. Und was ich ganz problematisch finde, wir reden über eine Impfpflicht bei Masern. Die ist in dieser Form in Deutschland gar nicht möglich. Es gibt nur Dreifachimpfstoffe. Wenn wir ehrlich sind, reden wir jetzt nämlich eigentlich über eine Impfpflicht für Masern, Mumps und Röteln. Und das wird in dieser ganzen aktuellen Diskussion einfach unter den Teppich gekehrt. Es gibt keine einfache Impfung für Masern.
Gut, dann reden wir darüber, wie man die Aufklärung verbessern könnte, die Sie fordern. Was schlagen Sie da vor?
Also der öffentliche Gesundheitsdienst, unsere Gesundheitsämter vor Ort sind in den Krippen, in den Kindergärten, in den Schulen. Und sie müssen unterstützt werden, dass sie stark präventiv arbeiten können, dass sie Informationen und Informationsgespräche auch noch weiter ausbauen können und dass es keine Reinabfertigung ist. Man kann Impfskeptiker nicht durch Zwang zum Umdenken bringen, sondern nur durch eine umfassende Beratung. Und das ist mehr als überfällig. Und ich glaube, da haben wir an der Stelle in den vergangenen Jahren etwas nachgelassen.
Warum ist das bisher nicht passiert?
Das hat was mit der Personalsituation im öffentlichen Gesundheitsdienst zu tun. Und die Landkreise, also Kommunen, stehen da eigentlich sehr alleine, haben auch Probleme, Amtsärzte zu bekommen. Hat wieder was mit der Bezahlung zu tun, weil sie in Krankenhäusern und alle besser bezahlt werden. Und deshalb geht nichts an einer Stärkung des öffentlichen Gesundheitsdienstes vorbei, dass wir dort auch ausreichend Ärzte haben, die dieses Gespräch dann auch suchen können. Weil wir haben, anders wie früher, heute viel mehr Krippen, viel mehr Kindergärten und nicht nur Schulen, die beraten werden müssen.
Müssten auch Hausärzte mehr informieren im Hinblick auf Impfungen?
Hausärzte informieren an der Stelle eigentlich immer sehr gut, aber sie sind ja immer nur bei der Erstimpfung zuständig. Und bei der Erstimpfung haben wir zum Beispiel in Niedersachsen eine Quote von 97%. Das Problem beginnt bei der Zweitimpfung, die ist in Niedersachsen dann eben nur bei 93%. Und deshalb ist es eben so wichtig, diese Quote anzuheben auf 95%.
Und wenn wir jetzt auf Niedersachsen blicken, wo ja jetzt diese Fälle hervorgetreten sind, bis vor nicht allzu langer Zeit waren die Grünen mit an der Regierung dort. Wieso haben Sie in dem Bereich dann nichts vorangetrieben?
Wir haben dieses Thema öffentlicher Gesundheitsdienst immer wieder debattiert und diskutiert.
Aber nichts umgesetzt offenbar.
Aber wir haben an der Stelle, das muss man auch sehr selbstkritisch sagen, nicht das umgesetzt, was notwendig ist. Zurzeit arbeiten wir in Niedersachsen sehr intensiv in einer Enquete zur Verbesserung der ambulanten und stationären medizinischen Versorgung. Und dazu gehört auch der öffentliche Gesundheitsdienst.
Haben die Schulen in Hildesheim, die ja sozusagen Schulverweise zeitweise ausgesprochen haben für Kinder, Jugendliche ohne Impfschutz, haben die da richtig gehandelt?
Ich habe in der Situation auch keinen anderen Weg gesehen, als jetzt einfach zu kontrollieren und Kinder mit nicht ausreichendem Impfschutz erstmal zu Hause zu lassen. Das hat was mit Selbstschutz zu tun, aber auch für diese Kinder, aber auch für Schutz für andere. Und deshalb ist es in so einer Situation dann der richtige Weg.
Und die Linke fordert ja, wenn man der Argumentation folgt, ja zum Beispiel eine Impfpflicht, wenn man an öffentlichen Einrichtungen tätig ist, beziehungsweise diese betritt, dann könnte man doch auch in der Form eine Impfpflicht einführen.
Also in der Form geht es einfach nicht. Das, was ich eingangs gesagt habe, die Impfpflicht stellt immer noch einen Eingriff in das Grundrecht auf körperliche Unversehrtheit dar. Und wir können doch dieses Grundrecht, was wir haben, nicht einfach aushebeln und sagen, wer diese Impfungen nicht hat, der darf keine öffentlichen Einrichtungen mehr betreten.
Lassen Sie mich noch eine Frage stellen zu der Haltung Ihrer Partei, weil Sie jetzt auf das Recht auf körperliche Unversehrtheit hinweisen, auf das individuelle Recht. Und Ihre Partei ist aber gleichzeitig dafür bekannt, in anderen Bereichen viel reglementieren zu wollen, vor allem in der Verkehrspolitik. Warum nicht im Gesundheitsbereich?
Also ich glaube, da ist Äpfel mit Birnen zu vergleichen. Hier im Gesundheitsbereich ist es, das Impfen ist aus meiner Sicht immer ein Akt gesellschaftlicher Solidarität und ich empfehle es auch wie nicht jeden. Aber dieses Grundrecht ist einfach hochzuhalten. Und auch im Straßenverkehr gilt das Grundrecht auf Unversehrtheit. Und dort gibt es auch Vorgaben, aber sie funktionieren einfach anders als im Gesundheitsschutzbereich.
Ist es verantwortungslos von Eltern, ihre Kinder nicht zu impfen?
Wie gesagt, ich halte es für einen Akt gesellschaftlicher Solidarität und ich würde an alle Eltern appellieren, das Beratungsgespräch zu suchen, die skeptisch und kritisch sind und sich zu informieren. Aber die andere Aufforderung geht auch in Richtung Bundesregierung. Es kann nicht angehen, dass wir nur dreifach und noch mehrfach Impfstoffe haben, dass es nicht möglich ist, sich nur alleine gegen Masern zu impfen. Und da ist es auch notwendig, dass wir einfach Impfstoffe haben.
Bei uns heute in Deutschlandfunk die grüne Gesundheitspolitikerin aus Niedersachsen, Meta Janssen-Kutsch. Danke, dass Sie Zeit für uns hatten.
Bitte, gerne.
Sie Seit längerer Zeit weisen schon Behörden in Deutschland auf einen Anstieg antisemitischer Straftaten hin. Doch auch jenseits von Statistiken sind jüdische Einrichtungen seit Jahren schon auf Polizeischutz angewiesen, Tag und Nacht. Die Synagoge in Lübeck hat das vor 25 Jahren trotzdem nicht vor einem Anschlag geschützt. Es war der erste in Deutschland auf ein jüdisches Gotteshaus seit dem Nationalsozialismus. Und der Schmerz, der ist in der Gemeinde bis heute zu spüren. Thorsten Philips berichtet.
In der Lübecker Synagoge ist es laut, denn sie wird seit 5 Jahren saniert. So lange schon müssen die 600 Mitglieder der jüdischen Gemeinde im Nebengebäude beten. Bis unter die Decke ist der Gebetsraum in der Synagoge voll mit Gerüsten. Auf einem steht Restaurateurin Gabi Pfannenstiel mit einem Pinsel und malt Ockerfarben an die Decke.
Wir sind ja die ganze Zeit damit konfrontiert, weil ja auch die Polizei im Polizeicontainer ja hier ja immer sitzt, ne? Insofern ist uns das durchaus bewusst, dass es hier eine ganz besondere Baustelle ist.
Die jüdische Gemeinde mit ihren mehr als 600 Mitgliedern wollte keine Gedenkfeier, betont der Vorstandsvorsitzende Alexander Olschanski. Man wolle mit Zuversicht in die Zukunft blicken. Der Rückblick an den Vorfall von vor 25 Jahren schmerzt ihn immer noch, erzählt Olschanski.
Beschädigte Wände und Fenster. Das ist sehr, sehr traurig für uns.
Es war am 25. März 1994 um 2.20 Uhr, als die 2 Molotow-Cocktails durch ein Seitenfenster in die Synagoge flogen. Ein Vorraum brannte aus, die Flammen erreichten den ersten Stock, wo 5 Menschen schliefen. Sie konnten sich in letzter Sekunde ins Freie retten. Die erste Reporterin vor Ort war damals Kerstin Stein, die für ein kommerzielles Radio berichtete. Sie arbeitete 20 Stunden lang.
Der Einzige, der erstmal da war, war der Kantor Katz, damals schon sehr alt. Und er war natürlich in Tränen aufgelöst und das war ziemlich, ziemlich bedrückend, das war schrecklich. Natürlich mit diesem beklemmenden Gefühl und dass man sich auch irgendwo geschämt hat als Lübecker, ich bin Lübeckerin, dass sowas bei uns passiert.
Dieser Brandanschlag war der erste auf eine Synagoge seit dem Nationalsozialismus in Deutschland. Für Schleswig-Holsteins Landtagspräsidenten Klaus Schlie eine abscheuliche Tat.
Ich habe mir nicht vorstellen können, dass es nach den Ereignissen der nationalsozialistischen Barbarei jemals in Deutschland wieder so etwas geben könnte.
Die ersten Demonstranten kamen nur wenige Stunden nach der Tat zu einer spontanen Mahnwache vor die Synagoge. Viele hatten Kerzen in den Händen oder legten Blumen nieder. Stimmen von damals.
Trauer und auch sehr viel Wut.
Ich weiß nicht, ob man was ausrichten kann, aber man kann ein Signal setzen, dass wir hier, die Lübecker Bürger und Bürgerinnen, dass wir damit nicht einverstanden sind, dass das andere eine Minderheit ist und dass wir die Mehrheit sind, die demokratisch sind. Und das andere, was hier passiert ist, das ist menschenverachtend, im höchsten Maße menschenverachtend.
Eine Frau aus der jüdischen Gemeinde Lübeck erinnert sich heute noch an das Geschehen von damals. Sie möchte anonym bleiben, aus Sicherheitsgründen.
Und wir haben erlebt, die ganze Rauch da im Raum, wenn wir zum Gebet gegangen, alles war voll schwarz und es war richtig auch Schock.
Die 4 Täter konnten ermittelt, gefasst und verurteilt werden. Sie gehörten zur rechtsextremen Szene, waren zwischen 19 und 24 Jahre alt. Ein Jahr nach dem Brandanschlag kam es zu einem zweiten. Damals war die Frau aus der jüdischen Gemeinde unmittelbar betroffen, denn da wohnte sie über dem Gebetsraum in der Synagoge.
Mit den Steinen war ich im Schock, obwohl nur die Fensterscheiben sind gebrochen. Aber das war so, wie plötzlich mein Mann rennt hinter diese Leute und der Polizei auch.
Der Vorsitzende der jüdischen Gemeinde Alexander Olschanski hofft, dass im kommenden Jahr alle wieder in der Synagoge beten können. So lange dauern die Sanierungsarbeiten noch. Olschanski findet, dass die Aussöhnung zwischen Christen und Juden schon weit vorangekommen ist.
Jetzt kann ich bestimmt sagen, dass die Deutschland für uns jetzt, das ist unsere neue Heimat bestimmt, weil wir wohnen hier, unsere Kinder ist integriert, voll integriert in die deutsche Leben.
Im Rahmen eines Gottesdienstes denkt die jüdische Gemeinde in Lübeck heute an den schrecklichen Tag des Brandanschlages vor 25 Jahren. Für Landtagspräsident Schlie zeigt dieses Ereignis von damals, dass auch heute noch alle in der Gesellschaft wachsam bleiben müssten, damit Hass und Gewalt gegen Juden gestoppt und als das angesehen werden, was sie sind. Ein Verbrechen gegen die Menschlichkeit.
Mehr direkte Demokratie, mehr Bürgerbeteiligung also, das ist eine Forderung, die immer häufiger gestellt wird, damit sich wieder mehr Menschen für Politik interessieren. Die Stadt Tübingen probiert es derzeit mit einer App, bei der die Einwohner der Stadt abstimmen dürfen, zum Beispiel über politische Projekte, ohne zur Wahlurne gehen zu müssen. Wie diese Idee ankommt, dieser Frage ist Thomas Wagner nachgegangen.
Er weiß, wie es geht.
Man kriegt einen Brief, jeder Einwohner bekommt einen, über 16 Jahre alt, mit zwei QR-Codes. Einmal scannen, dann kann man die App runterladen.
Und er auch.
Dann muss man halt noch seine Daten eingeben, dass man berechtigt ist, da abzustimmen, und dann stimmt man ab.
Für die Installation habe ich eine Minute gebraucht, für die Abstimmung eine halbe.
Boris Palmer ist Oberbürgermeister von Tübingen, Thomas Gründel Student in Tübingen. Beide beschäftigen sich in diesem Augenblick mit der bundesweit ersten Bürger-App, die dieser Tage in der Württembergischen Universitätsstadt erprobt wird.
Wir haben eine Abstimmungs-App entwickelt. Die erste App dieser Art, die es ermöglicht, das Prinzip einer freien und geheimen Wahl, bei der jeder nur eine Stimme hat, zu verbinden mit der Einfachheit des Smartphones. Und jetzt setzen wir sie zum ersten Mal ein.
Alle Wahlberechtigten in Tübingen bekamen persönliche QR-Codes per Post zugesandt. Damit können sie die Bürger-App auf ihrem Smartphone herunterladen und per Abstimmung über zwei wichtige und kontrovers diskutierte Projekte der Stadt mitentscheiden. Es geht um den Bau eines Konzerthauses und eines Hallenbades. Verbindlich ist das Ergebnis zwar nicht.
Aber in der politischen Praxis hat es natürlich trotzdem große Wirkungen. Wenn der Gemeinderat wüsste, spekulieren wir mal rum, dass 90% der Tübinger zwar das Hallenbad wollen, aber nicht den Konzertsaal, dann würde es sich wahrscheinlich in der Abstimmung im Rat am Ende auch so ergeben.
Über ein Viertel aller Wahlberechtigten hat die Bürger-App bereits heruntergeladen. Täglich kommen ein paar mehr hinzu.
Ich finde es eigentlich auch voll gut als Möglichkeit der Partizipation. Jetzt kann man auch mal aktiv mitmachen.
Ja, ich denke, es ist ein ganz guter Weg, weil ja gerade wir jungen Leute sind vielleicht nicht mehr so politisch engagiert, aber durch die App wird das alles ein bisschen jünger gestaltet, unkomplizierter.
Thomas Gründel und Julia Niehaus, beide Mitte 20, leben als Studierende in Tübingen. Bürger wie sie in kommunale Entscheidungsprozesse mit einzubinden, ist ein wichtiges Ziel der Tübinger Bürger-App.
So ist zum Beispiel überhaupt der Brexit zustande gekommen, weil die Jungen nicht wählen gegangen sind.
Und deshalb, glaubt Tübingens grüner Oberbürgermeister Boris Palmer, müsse man gerade jüngeren Mitbürgerinnen und Mitbürgern wieder mehr Lust auf die kommunale Demokratie machen. Abstimmen am Smartphone, so seine These, macht mehr Spaß als per Bleistift und Papier in der Wahlkabine.
Leider leiden alle Bürgerversammlungen an massiver Überalterung. Wenn die Demokratie vor Ort aufs Handy kommt, da wo die jungen Leute sich den ganzen Tag über aufhalten, dann glaube ich, dass wir auf der Höhe der Zeit sind und tatsächlich einen Weg finden, wieder mit den Bürgern ins Gespräch zu kommen.
Allerdings eben nicht mit allen Bürgern.
Wenn mich interessiert, ist nett. Das ist eher was für die jüngere Generation. Jetzt in meinem Alter wert spielt er da groß mit den Apps umeinander. Ich bin 56.
Ich habe nämlich überhaupt keine Apps. Ich habe kein Smartphone. Ich habe nur ein ganz einfaches Handy.
Ältere Bürger ohne Smartphones bleiben bei den Befragungen mit der Bürger-App außen vor. Damit kommt am Ende ein verzerrtes Meinungsbild heraus, oder nicht?
Die Frage der Verzerrung haben wir bei jeder Wahl, nur meistens andersrum. Die Älteren verzerren zum Nachteil der Jungen oder andersrum, die Jungen verzerren zu ihrem Nachteil, weil sie nicht hingehen. Und wenn wir jetzt mal einen technischen Weg wählen, wo die Jungen häufiger hingehen, dann gleicht es wahrscheinlich nur deren Wahlmüdigkeit aus.
Hält Tübingens Oberbürgermeister Boris Palmer entgegen. Doch so manchem Tübinger, ob jung oder alt, ist die Bürger-App aber noch aus einem ganz anderen Grund nicht so recht geheuer.
Ich traue dem, was die Datensicherheit betrifft, nicht, dass ich dann gläsern werde, plus dass der Herr Palmer erfährt, was die Meinung der Bürgerschaft ist.
Der wiederum verweist darauf, dass die Abstimmungsdaten garantiert anonymisiert erfasst werden. Und wer vor dem Auslesen der Abstimmungsdaten Angst habe, dürfe auch kein Online-Banking betreiben oder WhatsApp-Nachrichten schreiben.
Ein Bericht aus Tübingen von unserem Reporter Thomas Wagner. Und mittlerweile gibt es auch eine Auswertung der Resonanz auf diesen Test der Abstimmungs-App in Tübingen. Und es haben nur 15% der Tübinger diese App benutzt. Tübingens Oberbürgermeister Boris Palmer spricht trotzdem von einem Erfolg dieses Pilotprojekts. Und das war auch das letzte Thema für heute in dieser Ausgabe von Deutschland heute. Am Mikrofon war für Sie Peter Sawicki. Weiter geht es bei uns mit den Nachrichten und danach mit Campus und Karriere. Ich wünsche Ihnen dabei viel Freude und noch einen schönen Tag.